You're listening to Radio Golf Show.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Episode 78 von Radio Golfschau. Frank Förster mit Marc Horiner. Das Thema heute ist über Golf schreiben. Und Marc und ich haben zwei Schreiber zu Gast. Ich als Nichtschreiber, Marc ist ja auch Schreiber, ich als Nichtschreiber hoffe eigentlich nur auf Nachhilfe in Zeichensetzung heute Abend. Marc, please take it away and say hello to our returning guests.
Guten Abend, meine Herren. Das Thema der heutigen Sendung ist naheliegend. In diesem Jahr konnten wir hier bei der Golfschau illustre Autoren wie Rick Riley und Kyle Porter begrüßen und auch unsere heutigen Gäste Stefan Maywald und Michael Basche. Aber auch viele andere Gäste der Schau, die sich in erster Linie nicht als Autoren verstehen, sind publizistisch tätig. Rick Sessinghaus veröffentlicht Lehrbücher, Laurie Montague schreibt gerade ein kleines, Ben Crenshaw schreibt nicht nur über Platzarchitektur, sondern auch über seine Zeit als aktiver Spieler und Bernhard Langer hat schon verschiedentlich über sich veröffentlichen lassen. Golf und das Schreiben, so scheint es zumindest, sind aufs Engste miteinander verbunden. Gefühlt gibt es kaum eine andere Sportart, die ununterbrochen so viel Geschriebenes hervorbringt. Schwungschulen, Mentalratgeber, historische Abhandlungen, schwere Coffee-Table-Wälzer, Reiseführer, Biografien, Selbstbetrachtungen, investigative Nachforschungen, skandalträchtige Enthüllungswerke. Ganze Bibliotheken lassen sich mit Putt-Lehrbüchern und Schwungtheorien füllen. Golferbiografien versprechen das Miterleben aufregendster Erfolge, Gottesbegegnungen, Bekehrungsgeschichten und außerirdische Eskapaden. Golf, so scheint es, ist so faszinierend, dass das bloße Spiel nicht reicht. Wir reden darüber, erzählen nach jeder Runde jeden einzelnen Schlag nach, als könnte die Wiedergabe des eigenen Scheiterns uns davon befreien und wir schreiben. Der Golfjournalismus hat Helden und Klassiker hervorgebracht, Stars und Legenden. Darwin, Wind, Pepper, Feinstein, Shipnuck, Bamberger. Diese Leute können die schnöde Abfolge einzelner Schläge wie Dramen erscheinen lassen. Ihre Prosa schneidet tief ins Gewebe des Spiels und der Industrie, beleuchtet auch die dunkelsten Ecken und definiert immer wieder aufs Neueste, wie wir das Spiel betrachten. Doch wo viel geschrieben wird, gibt es auch eine Menge Papierverschwendung. Die Armee der Selbstberufenen tummelt sich auf einem Markt, der für den einzelnen professionellen Autor immer schwieriger wird. Gerade im deutschsprachigen Markt hat man oft das Gefühl, dass der Golfjournalismus sich zunehmend amateurisiert. Schließlich, jeder kann ja schreiben. Man merkt, das Thema ist eins ohne Ende. Logisch also, dass wir uns hier einmal und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal mit dem Thema über Golfschreiben beschäftigen wollen. Dass wir zwei ausgewiesene Experten zum Thema begrüßen dürfen, macht uns natürlich glücklich. Michael Basche, gelernter Journalist, langjähriger Mitarbeiter des Online-Magazins golfpost.de, der österreichischen Perfect Eagle und Autor des 2021 erschienenen Bandes 101 Dinge, die man über Golf wissen muss. Und Stefan Maywald, der das Glück hat, seit Jahren auf der Insel Grado zwischen Venedig und Triest zu leben und dort Romane, Sachbücher und Krimis schreibt. Darunter die echten Bestseller Wir sind Papa und das Italien-Prinzip So geht Glück. Seit Beginn seiner Karriere widmet sich Stefan in diversen Publikationen seiner Leidenschaft Golf und hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Seine in der Reihe Kleine Philosophie der Passionen, Cynic genannter Band Golf, gehört aus Sicht der Golfschau zu den besten Büchern über unseren Sport, die in der deutschen Sprache geschrieben wurden. Ja, ja. Meine Herren, guten Abend und willkommen.
Guten Abend und vielen Dank.
Ich würde es einfach mal so in die Runde schmeißen wollen und damit beginnen wollen, euch nach euren allerersten Golfstücken zu befragen. Wer mag anfangen?
Ich fange mal an, weil ich mich erinnern kann.
genau. Das bin nicht ich. Ne? Das bin nicht ich. Das ist.
Das war ich.
Das war Mark.
Horiner, ey. Alter. Ich.
Okay.
Danke. Sorry. Aber jetzt folgt eine total langweilige Geschichte, denn ich bin zum Golfjournalismus gekommen über den Reisejournalismus. Ich wurde von einer Golfzeitschrift gefragt, nämlich damals Golfjournal tatsächlich schon, warum ich denn nicht mal über Golf in Friaul was schreiben will. Das habe ich getan und das war der Einstieg. Die Geschichte hat denen ganz gut gefallen, war ja für mich auch ein Heimspiel. Grado liegt ja im Friaul. Das ist eine Region im Nordosten Italiens. Dass es dann relativ zügig auch mit dem berühmten Mandat losging. Und das Mandat ist natürlich für einen Schreiber etwas wahnsinnig Dankbares. Es ist meine Kolumne, die es seit über 20 Jahren im Golfjournal, jetzt Golfmagazin, gibt, weil ich ja alles aus meiner Sicht beschreiben darf. Das ist ganz ausdrücklich so gewollt und das macht natürlich erstens Spaß und zweitens, wenn man das ein bisschen mit Köpfchen angeht, kann man es auch ganz amüsant machen, weil wir alle ja absolute Lachnummern auf dem Platz sind. Egal, welches Handicap wir haben. Und jedenfalls im Vergleich zu Tiger und Rory und Justin und Jordan. Und deswegen glaube ich, ist auch diese Langlebigkeit dieser Kolumne gegeben, weil die Storys einem nicht ausgehen. Es gehen ja einem auch nicht die Gadgets aus.
Sag mal, seit wann war nochmal für den Typen, der gerade versucht hat, sein Handy stumm zu schalten, während du gebrochen hast? Wann hast du damit angefangen? In welchem Jahr war das?
1998 oder 99.
Das ist ja wirklich ein langlaufender Klassiker. Das ist ja telefondick, ja, wenn man das jetzt irgendwie als Buch veröffentlichen würde.
Ich bin jetzt bei Folge 230. Es war mal kurz unterbrochen. 230, ja. je Seite, das ist schon ein Buch. Ne? Also wir haben uns das tatsächlich auch immer mal wieder überlegt. Allerdings müsste man halt wahnsinnig viel aktualisieren. Sicher gibt es auch Dinge, die sich wiederholen. Aber es ist immer noch ein Versuch wert und es steht immer noch im Raum, daraus tatsächlich vielleicht mal ein Buch zu machen oder zumindest ein E-Book.
Michael.
Ja, ich habe dankenswerterweise, hat Stefan vorgelegt, da konnte ich wirklich in Ruhe überlegen, weil bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Aber tatsächlich erstmal vielen Dank für die illustre Reihe an Kollegen, in die ihr uns hier gesetzt habt. Bei mir geht es tatsächlich zurück in die 1980er Jahre und da sind wir dann auch halb schon wieder beim anderen Thema oder bei einer Facette dieses Themas, nämlich das Thema gelernter Journalist, gelernter Redakteur. Ich habe tatsächlich als Sportredakteur der Kölnischen Rundschau in Köln, bei der ich das Volontariat gemacht habe, Lokalredaktion gemacht habe und auch dann in der Sportredaktion eine gewisse Entwicklung hingelegt habe, vom Hennessy Ladies Cup im Land- und Golfclub Köln berichtet. Damals lebte Gilles Hennessy noch, der Cognac-Produzent, der ein großer Sponsor und Freund des Golfsports war. Und da wurde dieser Hennessy Ladies Cup in Köln in dem doch sehr renommierten Golfclub veranstaltet. Und da gab es eine Pressekonferenz in Köln in einem der Nobelhotels in Köln in der Bibliothek. Ich sag nur schweres Leder, dunkles Holz und ein leichter Cognac-Duft im Raum. Also es war großartig. Und ich als tatsächlich dann noch junger Sportredakteur stand da und musste nun also mich in diesem für mich völlig fremden Metier Golf zurechtfinden. Ich hatte viele, viele, viele Jahre vorher als kleiner Bub mit meinem Vater mal auf irgendeinem Kurzplatz oder so ein paar Bälle versucht zu schlagen, habe aber dann tatsächlich im Rahmen dieser Erfahrung Gilles Hennessy und Hennessy Ladies Cup auch zum ersten Mal, sagen wir mal, bewusst und willentlich als halber Erwachsener sozusagen, wann ist man schon richtig erwachsen, wenn man Golfer ist? Nie. einen Schläger in die Hand genommen und dann auch tatsächlich im Land- und Golfclub Köln auf der Range meine ersten Bälle geschlagen, bevor ich dann als der Pressekonferenz oder Pressenachmittag zu Ende war, auch wieder höflich vom Hof komplimentiert wurde, weil das natürlich was für privilegierte Mitglieder war und nicht für irgendwelche dahergelaufenen Journalisten. Aber das war tatsächlich mein erster Kontakt als Journalist mit dem Golf, Sport und auch persönlich dann wieder mit dem Golf spielen.
Sag mal, wie hat sich das verändert seitdem? Also wir haben ja vorher im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, dass sich das Übergolfschreiben sich unglaublich verändert hat, dadurch, dass soziale Medien auch aufgekommen sind, ja, dass es unglaublich viele Blogger gibt, dass es, also ich hatte es im Vorwort mal so ein bisschen salopp als Amateurisierung des Schreibens auch bezeichnet. Wie sehr hat sich das verändert, dieses journalistische Arbeiten und das journalistische Arbeiten über Golf?
Also sagen wir mal, das journalistische Arbeiten über Golf, und ich bin, was das die Amateurisierung betrifft, mich natürlich voll und ganz bei dir. Das muss ich direkt, direkt unterschreiben. Ich glaube, journalistisch, wenn du es wirklich vom journalistischen Standpunkt betrachtest, hat es sich nicht verändert. Weil im journalistischen Standpunkt, dann sind gestandene Journalisten am Werk. Wir haben ein paar große Namen in Deutschland, die dieses Spiel in die Öffentlichkeit getragen haben. Die kennen wir alle. Es gab den großen Harry Valerian, der dafür gesorgt hat, dass das Golf im Fernsehen auftauchte. Das ist tatsächlich nicht meine, noch, Gott sei Dank noch nicht meine Generation, aber das habe ich alles quasi als junger Journalist natürlich irgendwo miterlebt. Ich glaube, dass sich im klassischen Journalismus nichts geändert hat. Bis zum heutigen Tage sind die Leute, die damals den Golfsport in den Medien gepusht haben, die ihn in die Öffentlichkeit gebracht haben, noch aktiv oder noch tätig. Ich denke an Petra Himmel, ich denke an Wolfgang Schäffler, die alle noch arbeiten und die ein ganz, ganz großes Verdienst daran haben, dass Golf in die Breiten, in die Public Interest Medien gekommen sind, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine etc. etc. Und ihre Erben, sagen wir mal, oder diejenigen, die danach gekommen sind, die arbeiten nicht in ihrer Tradition, sondern die arbeiten in der journalistischen Tradition. Und das sind gestandene Journalisten, die zum großen Teil ja nicht ausschließlich über Golf berichten, aber eben halt mit ihrem Handwerkszeug auch in der Lage sind, über Golf zu berichten. Und parallel dazu hat sich eine ganz breite, ich will das jetzt sehr neutral sagen, eine ganz große Breite an, sagen wir mal, passionierten Menschen aufgetan, die sich berufen fühlen, über dieses Spiel zu reden, zu schreiben, zu bloggen, zu posten, zu blubbern, zu was auch immer. Und wir haben es in unserer Influencer-Ausgabe ja schon gesagt, für mich ist das alles völlig in Ordnung, wenn es substanziell ist und wenn es nicht, ja, ganz offen, wenn es nicht schmierig und gekauft ist, dann ist es für mich völlig in Ordnung, wenn das Hand und Fuß hat. Dann ist jeder, der diesem Spiel zu öffentlicher Wirksamkeit verhelfen kann, ist mir herzlich willkommen. Das hat aber jetzt dann wieder nichts mit Journalismus zu tun und nichts mit Redakteur sein zu tun, weil natürlich auf der anderen Seite, dass die journalistischen Strukturen und die Strukturen in der Medienbranche natürlich stark verwässert.
Ja.
Es ist eine Kannibalisierung, die letztlich, und das muss man auch so sagen, die letztlich zu Lasten derer stattfindet, die das Handwerk Journalismus gelernt haben, die es können, für die es ein Ausbildungsberuf ist, in dem es nun mal leider Gottes keinen Meisterbrief gibt.
Stefan?
Ja, ich hatte es ja schon angekündigt. Ich bin natürlich ein bisschen außen vor. Ich glaube, Michael hat da einfach die bessere Expertise. Ich sehe die Entwicklung, die Michael beschreibt, eher als Leser, denn als jemand, der in einem Verlag sitzt. Was aber auch ganz interessant ist, ich bin ja ganz optimistisch und glaube, dass sich Qualität durchsetzt. Ich glaube nicht, dass viele Menschen, die das als Hobby betreiben, dass die den langen Atem haben oder auch die Gefolgschaft haben. Von daher ist eigentlich, für mich ist jeder willkommen, der über Golf schreiben will, auf jedem Kanal, ob es nun sein eigener Blog ist oder was auch immer. Ich habe dennoch das Gefühl, kann es nicht belegen, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass so die traditionellen Medien, und damit meine ich ausdrücklich auch jene, die traditionell im Netz sind, eigentlich noch ganz gut leben können. Ja. Ich sage das mit aller Vorsicht, denn natürlich ist Golfjournalismus in Deutschland eine Randerscheinung. Ich befürchte auch, da sind wir ja auch wieder bei, wie kann man Golf zum Breitensport machen? Ich glaube, das ist eine Illusion und deswegen wird auch Golfjournalismus immer eine Nische bleiben. Habe aber dennoch das Gefühl und sehe es ja auch in den USA. Wir hatten in der letzten Ausgabe und auch im Vorgespräch über das Fire Pit Collective gesprochen. Das ist ja so ein Zukunftsmodell sein, zwei, drei, vier sehr gute Schreiber aus verschiedenen sehr, sehr renommierten Redaktionen gründen eine Art Online-Zeitschrift gemeinsam. Und man kann ja jemandem wie Alan Shipnock vieles vorwerfen, aber ganz sicher nicht, dass er die Scoops nicht ranbringt.
Ja.
Ich glaube, die ganze Mikkelsen-Geschichte lief ja auch schon über Firepit Collective.
Ja.
Was ja schon so eine Art, Achtung, schönes Wort, Paradigmenwechsel.
Ja.
Das darstellt, oder?
Ja. Siehst du, Frank, so ist das mit den Leuten zusammen zu sein.
Ich habe mich gerade gefreut, dass ich hier meinen Platz als Leser gefunden habe und jetzt ist Stefan der Leser. Was mache ich denn jetzt?
Aber eigentlich muss man dazu sagen, Stefan, lass mich das ganz kurz anmerken. Ich finde es schon wichtig zu sagen, das Firepit Collective ist eine ganz tolle Geschichte, aber die Jungs, Bamberger, Shipnock und so weiter, kommen mit ihrer Expertise, mit ihren Connections erstmal aus dem klassischen Golfjournalismus.
Absolut.
Die bringen das rein, wo wir hier, die wir hier auch in dieser Runde sitzen, und da klopfe ich uns jetzt mal allen auf die Schulter, auch dem reinen Leser, Frank, und sagen, wir könnten uns da auch hinsetzen mit unseren Connections, mit unserer Expertise, mit unseren Vorerfahrungen, mit unseren Erweckungserlebnissen und wären sicherlich in der Lage, auf dieser Basis auch, ich will das um Himmels Willen nicht mich mit denen vergleichen, das sind ja nur wirklich Granaten, aber will heißen, deren das, was sie ins Firepit Collective einbringen, ist entstanden aufgrund von journalistischer Entwicklung, von journalistischer Experience und von journalistischen Werdegängen, ob das Shipnock, Bamberger oder wie auch immer sind, die teilweise auch ein bisschen ins Boulevardeske abdriften oder aus dem Boulevardesken Bereich kommen. Das muss man auch ein bisschen dazu sagen, aber why not? Sie haben ihre Connections, sie sind bestens verdrahtet in der Szene und das bringen sie jetzt im Firepit Collective ein. Was für mich, und damit entschuldige Stefan, dass ich dich unterbrochen habe, ich glaube nicht mal, dass der Journalismus sich verändert hat. Ich glaube, diese ganze Landschaft, in dem Journalismus oder was man dafür hält, stattfindet, hat sich verändert. Wir haben nicht mehr nur noch die klassischen Medien. Wir haben offizielle Medien, die mit usergeneriertem Content arbeiten. Da ist von Expertise, von fachlicher Qualität das überhaupt nicht erwünscht. Also nur mal als Beispiel.
Ja, um mit mal ein berühmtes Wort von Jeff Goldblum zu paraphrasieren, guter Journalismus findet einen Weg, oder? Auch in einer veränderten Landschaft.
Richtig, das schon.
Lass uns noch mal ganz kurz, Stefan, bevor wir da auf sidetracked worden sind von Michael, danke. Lass uns noch mal ganz kurz auf so ein Modell wie Firepit Collective eingehen. Das ist ja hochgradig interessant, was die da auch treiben. Und ich merke auch, ich bin ein leidenschaftlicher Hörer. Ich höre mir den Fire Drill auch regelmäßig an. Sie formatieren das ja immer wieder neu. Sie spielen auch mit neuen Formaten. Und es gelingt ihnen auch, und das ist, finde ich, sehr schön, ununterbrochen Werbung auch für sich selbst dabei auch zu betreiben. Wir wissen alle, dass Shipnock gerade ein Buch über Live-Tour schreibt. Wir wissen, mit wem er spricht darüber. Er lässt das, glaube ich, in jeder Folge ein, zweimal fallen. Und wir wissen, das ist jetzt schon ein Bestseller. Ja, und es würde mich auch nicht wundern, wenn das im Eigenverlag dann erscheinen wird, wobei er sicherlich mehrere Bookdeals hat. Und da verändert sich natürlich schon auch über Golf schreiben auch. Ne? Also es verändert sich, weil wie Michael auch gerade gesagt hat, es ist nicht nur über Golf schreiben, das über Golf erzählen. Also man muss so einen Podcast auch nehmen und es auch als Form einer nicht Verschriftlichung, aber eines Narrativs auch sehen. Und das funktioniert ja hervorragend. Ich weiß zwar nicht, wie viele Zuhörer sie haben, ein paar mehr als wir wahrscheinlich. Aber sie machen ununterbrochen Scherze darüber, dass sie keine haben, was ja nicht der Fall sein kann. Ja,
ja, also Firepit Collective, dazu gibt es einiges zu sagen. Erstmal, ich finde den Namen einerseits genial, andererseits totaler Bullshit. Also
totaler Panne, ne?
Unvermarktbar, aber okay. Ja. Ich meine, auch das kann irgendwie ein Marketing-Tool sein. Egal. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, diese Personalisierung. Ganz blödes Beispiel. Letzte Woche habe ich in meinem Italien-Blog, ein Buch vorgestellt. Das ist mir in der Buchhandlung aufgefallen. Das Cover Es ist ein italienischer B-Prominenter, der Wissenssendungen moderiert im Fernsehen. Er hat eine Biografie über Nero geschrieben, Kaiser Nero. Und sein Foto, also der Wissenschaftsjournalist, sein Foto auf dem Cover ist größer als das Bild von Nero im Hintergrund. Wo ich mir dachte, Alter, geht's noch eitler? Aber ich fürchte, und das sagen mir auch alle Leute in den Verlagen, ich rede jetzt nicht von Golf, sondern allgemein vom Print, Gesichter verkaufen sich, wenn du auf die aktuelle oder auf irgendeine Spiegel-Bestsellerliste guckst. Es sind sehr viele Prominente da, ne, die mit Foto von Tim Mälzer über Harpe Kerkeling, wer auch immer. Ich fürchte, das droht uns auch im Golfjournalismus, ne? Diese Personalisierung, die Schipnack und Bamberger vorleben.
Ja.
Dazu muss man ein Typ sein, vielleicht muss man dafür auch das richtige Alter haben, wobei Schipnack und Co. etwa unser Alter haben, da müssen wir uns, glaube ich, nicht vor verstecken, aber diese Person, also mir gefällt das nicht, muss ich sagen. Mhm. Glaube aber, dass das natürlich mit den sozialen Medien und dass diese Selbstdarstellung immer stärker zunimmt. Und eben auch für den Verkauf wichtig ist, ne? Wie es eben Schipnack und alle in ihrem Firepit-Kollektiv machen, ne? Also so eine permanente Nabelschau, aber auch so eine permanente Präsentation. Schipnack ist ja unfassbar aktiv auf Twitter.
Wahnsinn, ja.
Also wirklich geht da auf fast alle Fragen ein. Twitter ist ja, glaube ich, ein Medium, was man in Deutschland vergessen kann. In den USA ist es aber durchaus, wer weiß, wie es jetzt mit Elon Musk weitergeht, aber viele Journalisten, viele Schriftsteller, viele Wissenschaftler sind auf Twitter, das muss man einfach sehen. Das ist in Deutschland meines Erachtens nicht so. Und diese Nabelschau, ey, da jeden Tag 30 Mal irgendwas zu droppen, also ich weiß nicht, ob das die Zukunft sein kann. Und ich frage
mich. Man fragt sich, wann die Jungs schreiben, ne?
Ja, ja. Und ich frage mich eben auch, ob es nicht doch, es wird ja immer wieder propagiert, ob es nicht doch irgendwie so eine Gegenbewegung gibt. Ich erkenne die Gegenbewegung, kann ich auch per Zahl belegen, an Reiseführern. Also die Bücher, ne? In den frühen 2000er Jahren hieß es Reisebücher, Reiseführer, also hier die Marco Polo und ADAC und so diese kleinen 9-Euro-Führer sind die ersten, die hops gehen, weil alle mit ihren Handys durch die Städte rennen. Da ist genau das Gegenteil passiert. Keiner hat Lust mit dem iPad irgendwie, du willst Print, du willst die Eselsohren reinmachen, du willst dir die Trattoria unterstreichen und da ist das Internet einfach, du willst auch nicht mit dem iPad irgendwie in Florenz in der Sonne sitzen, dann ist die Batterie alle, dann wird es dir geklaut und was auch immer. Also ich glaube, diese Gegenbewegung, ich bin mal sehr gespannt, ob es die im Print auch geben wird. Jetzt rede ich natürlich gerade Print schön und letzte Woche wurde Merian eingestellt. Auch schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet und wahrscheinlich auch irgendwo den Faden verloren, aber du...
Aber ich würde da genau reingrätschen wollen, weil ich glaube, dass du damit etwas ansprichst, was mich immer wieder umtreibt, also wo ich immer wieder das Gefühl habe, man möchte ununterbrochen laut rufen, Print ist nicht tot. Also man möchte es ununterbrochen laut rufen und wenn man es wagt, mal in spezielle Geschäfte reinzugehen. Es gibt in Berlin mehrere Geschäfte, die ausschließlich Magazine verkaufen, also die internationale Publikationen verkaufen. Da gibt es Magazine, da kostet jede Ausgabe 50 Euro. Irgendwie schaffen die das zu überleben. Irgendwie, und es ist eine Sinnlichkeit damit verbunden und eine Liebe zum Detail, da werden Magazine quasi händisch gebunden oder sie kommen gänzlich ohne Bindung daher, sie haben unterschiedlichste Formate. Also, und ich glaube, dass wir natürlich alle gerne irgendwie schnelle Medienzugriff haben, dass wir alle gerne irgendwie schnell mal online gucken, wer schreibt gerade was und mal bei Twitter schauen. Aber wenn wir ganz ehrlich sein wollen, auch und oder nein, nee, ich, was heißt, wenn wir ganz, ich erträume mir das, ich wünsche mir das und ich merke, dass es bei mir so der Fall ist. Hochqualitative Produkte, hochqualitative Texte gehören auf Papier und werden dort, glaube ich, besser und anders wahrgenommen als im Internet. Also, und deshalb glaube ich, dass Print nicht tot ist, auch wenn Merian sich gerade eingestellt hat. Wir sprechen ja immer wieder, also Michael und ich, die Jungs bei Lynx Diary in Schottland, ich weiß nicht, Stefan, ob du die Jungs kennst. hochgradig interessantes Format, Hochglanzmagazin, sehr, sehr persönlich geschrieben, von 3-4 Leuten immer wieder gemacht. Der Emil Weber, ein Freund der Golfschau, hat dort jetzt gerade Bilder dazu für eine große Strecke geliefert, die also was ganz Eigenes machen. Gleichzeitig ist es aber auch relativ unverhohlen, dass ein Werbeprospekt für schottisches Golf und für ein Unternehmen, das an amerikanische und europäische Kunden maßgeschneiderte Urlaube verkauft. Mir ist das natürlich erst in der 5. Ausgabe aufgefallen, weil ich natürlich mit nassen Händen immer dieses Heftchen, also die durchblättere. Oder vielleicht auch noch besser, Golfers Journal, die natürlich mit einer ungeheuren Geldmacht im Hintergrund, aber auch ein Liebhaberprojekt sondergleichen, eine eigene Ästhetik entwickelt haben, aus dem Surfbereich kommen. Oder was Will Watts versucht hat in Australien und leider durch die Pandemie dann eingegangen ist, wo ich tatsächlich 2-3 Ausgaben mitgestalten durfte, Caddy Magazine. Also es gibt tatsächlich diese und ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Der ist nur nicht riesig.
Das muss ich dir sofort bestätigen, bevor ich es vergesse, denn tatsächlich, das weiß ich von großen Verlagen, dass je nischenhafter die Produktion ist, desto besser läuft sie. Also das kann man, also ein Beispiel, ich will den Verlag ein bisschen schützen, deswegen sage ich es jetzt einfach so. Auto, Motor und Sport geht ein, sage ich mal, oder verkauft sich weniger. Aber das Classic Porsche Magazin läuft wie eine Eins. Das ist nur ein Beispiel. Das kann man wahrscheinlich auch auf Golf projizieren. Mhm. Und noch zum großen Thema Print gab es Angebersatz. Irgendwo in der New York Times war ein großer Artikel darüber, dass die großen Buchhandlungen in Amerika boomen. Ganz erstaunlich. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Amazon oder generell Online-Bestellungen. Sie wollen
sich stöbern.
Man muss natürlich auch sagen, die Buchhandlungen sind auch cleverer geworden. Die haben jetzt coole Cafés drin, die haben Leseecken drin. Das war ja, als wir uns früher Bücher kauften, aber das war ja wie in einer Plattenhandlung. Ne? Da wurde es ja schlecht scheel angeschaut, wenn du da irgendein.
Du musstest quasi rausgehen nach 10 Minuten, weil man dir ansonsten irgendwie unterstellt hat, du würdest dich aufwärmen wollen.
Ja, oder du konntest keine 3 Fragezeichen kaufen, sondern du musstest natürlich mit Thomas Mann rausgehen. Ne? Sonst hätte dich der Verkäufer dumm angemacht. Nein, also da passiert tatsächlich auch viel und ich glaube, es gibt da gar keinen so großen Grund, pessimistisch zu sein. Noch ein Wort zu Merian. Ich habe letztes Jahr ein paar Geschichten für die gemacht. Ich glaube, und jetzt heißt es natürlich überall, ja, der Verleger ist schuld und so weiter. Naja, wir sind Reiseweltmeister. Es treibt mich zum Wahnsinn, dass es in Deutschland nicht möglich ist, eine Reisezeitschrift zu machen, die funktioniert. Vielleicht, weil wir alles Generalisten sind. Vielleicht sollte es viel, viel nischenhafter werden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil Merian, Geosaison und Abenteuer und Reisen waren halt immer ein Mallorca-Thema, ein Toskana-Thema, immer so schön nach Jahreszeiten, immer nett geschrieben, gefällig fotografiert. Dieser Generalismus ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ne? Denn warum soll ich mir... Gut, Merian war schon immer ein bisschen monothematisch, aber ich spreche jetzt ein bisschen... ins Allgemeine, warum sollte man, mir ist zum Beispiel eine Reisezeitschrift, also die Idee für eine Reisezeitschrift gekommen, mit dem Namen Typisch, weil ich werde immer wieder angeschrieben, auch über meinen Blogpost aus Italien, nenn uns doch mal eine typische Trattoria, wo nur Einheimische hingehen. Ne? Man müsste mal eine Reisezeitschrift machen, Italien typisch. Weißt du, nur diese typischen Trattorien, wo du garantiert keinen Touristen findest. Sowas wäre irgendwie lustig. Also,
aber und das würde 100% funktionieren?
Nur mal so, ist mir heute Morgen gekommen, als ich noch mal kurz über Merian geweint habe. Aber also Nischen plus schöne Bücher, ja, ich glaube, da geht was. Ne? Gibt ja auch ganz interessante Beispiele aus dem Golfbereich, du hast 1-2 genannt, Michael hat 1 genannt. Ich kenne auch 1-2, weiß aber nicht, wie die jetzt stehen, denn tatsächlich, da hat die Pandemie natürlich ein bisschen zugeschlagen, das muss man klar sagen.
Ja, warum das Jeff Goldblum-Zitat nochmal anders abzudrehen? Haptik matters, das ist das, was Marc eben gesagt hat. Letztlich das geheimnisvolle Rascheln und Wispern von Büchern, von gut gemachten Magazinen, von das Anfassen, das drin. Schmökern, auch der Duft von bedrucktem Papier, das wird immer seinen Reiz haben. Die Sinnlichkeit, die du angesprochen hast, Marc, glaube ich, bin da aber auch very old-fashioned. Ich weiß noch, wie Bücher sich anfühlen, weil es stehen hier etliche im Schrank, um es mal ganz minimalistisch rüberzubringen, was auch journalistisch hoch wichtig ist, um das mal auf eine ganz andere Ebene verlagern. Wer nicht liest, kann nicht schreiben. So, das ist mein Plazett zu dem Thema. Also Haptik matters immer. Und der zweite Punkt ist, und das sind die Beispiele auch, die du genannt hast, Mark, Link's Diary, Golfers Journal und andere, das Storytelling wird nie, Gott sei Dank, ich habe zwischendurch ein bisschen Angst gehabt und ich bin bin anders als Stefan, aber ich bin Geschichtenerzähler und ich fange erst bei 7.000-8.000 Zeichen, also dieser Long-Form Journalism, also da fange ich erst an. Das ist für online ist es natürlich fast tödlich. Gott sei Dank habe ich die Freiheit, dankenswerterweise. Lieben Dank an Golfpost und andere. Das wird Gott sei Dank nie aussterben. Und dieses schöne Storytelling, wie es auch, wie gesagt, Link's Diary oder Golfers Journal machen, das wird immer kommen. Und da haben wir auch, und dann bin ich dann wieder bei dir, Stefan, Qualität setzt sich letztlich durch. Da sind dann die Schreiber, die Autoren, die Journalisten, die ihr Handwerk fernab von Nachrichten machen und was heute, der Generalist ist ja nun auch noch eine eierlegende Wollmilchsau, der muss Podcast können, Video, Ton, Fotos muss er auch noch machen, am besten natürlich so, dass er auch noch einen Pulitzerpreis gewinnt, was auch immer, aber gleichzeitig muss er auch noch Texte machen. Und das Ganze alles noch auf eigene Kappe und mit dem eigenen Auto, wie auch immer. Aber diese Form von Journalismus, wo dann wirklich der Schreibende, der Autor, der Kreative, derjenige, der auch weiß, wie man mit Sprache spielt, wie man sie auch auswalzen kann, ohne zu langweilen, der wird dann, das wird immer eine Nische sein, aber es wird auch immer ein Markt sein. Zwischendurch, wie gesagt, hatte ich ein bisschen Bedenken, habe mich sehr als Dinosaurier gefühlt. Und heute Abend sitzen hier drei zusammen, von denen ich weiß, dass wir alle mit demselben Rhythmus ticken im Metronom weitgehend, dass wir alle Storyteller sind und Geschichtenerzähler und das ist auch ein gutes Gefühl.
Jetzt bin ich wieder der Leser. Aber diese Bücher, ich meine, diese Nostalgie, ich meine, Nostalgie ist ja wirklich was man nicht bezahlen kann. Und das erinnert mich an, wie Vinyl vor 10 Jahren tot war. Und wir haben hier bei uns in der Kleinstadt eine der wenigen Vinylpressen in Europa und wie sich das wiederbelebt hat. Aber als Leser, und ich bin ja da jetzt also wirklich der Laie, ich meine, ich muss hier erstmal unterscheiden zwischen einem Journalisten und einem Autoren zum Beispiel. Ja, ich meine, Stefan, du hattest bei uns erwähnt, dass du nicht derjenige bist, der bei der Open im Press-Tent sitzt und einen Bericht über die dritte Runde schreibt. Aber was ich interessant finde, ist natürlich erstmal, wo wir angefangen haben, die Auswirkung, die Bloggen auf Journalismus hat, so wie ich ihn verstehe. Und dann, wenn du von Nischen redest, mein Gott, sind es nicht gerade die Journalisten, die sich auf Nischen konzentrieren? Denn wenn ich mir Blogs angucke und ich kenne nicht viele Journalisten, die bloggen. Ja, ich meine, du bist ja eher ein Autor als ein Journalist, Stefan. Sind es nicht gerade die Journalisten, die sich auf die Nischen konzentrieren? Wenn ich einen Blog lese, da geht's um alles. Da geht's um Equipment Tests, dann gibt's um Course Reviews, dann gibt's um irgendwelche Lessons und so weiter. Die schreiben doch, was sie wollen auf diesen Blogs. Ich meine, es gibt wie viele Millionen Blogger gibt es? Und für mich sind es irgendwie, allein das Wort Blogger, das hört sich für mich an wie ein Teenager, der dabei ist, sich zu finden. Ja, die haben nicht wie ihr Journalisten irgendwie eine Verpflichtung auf Fact-Checking zum Beispiel. Die können doch schreiben, was sie wollen, oder? Schreiben die über Nischen?
Wenn du siehst, wie manche Redaktionen heutzutage arbeiten, ich will dir die Illusion da nicht nehmen, aber man möchte manchmal auch wirklich glauben, auch Journalisten dürfen schreiben, was sie wollen, weil was zum Teil veröffentlicht wird, was inhaltlich auch falsch ist. Also, und da reden wir nicht mal, dass eine Praktikantin mal Austria mit Australien verwechselt oder irgendetwas. Ja, also das ist es geht ja tatsächlich dann auch ans Eingemachte. Da wird ja wirklich falsches Zeug dann zum Teil auch verwandt. Und man hat das Gefühl,
ja, die Schuld dafür kann man sich bei Murdoch suchen, die kann man bei Springer suchen, wo immer kann man die suchen. Ja, bei euch nicht nur die das, alternative Fakten erzählen. Aber ja. wenn wir jetzt genau da, ihr habt ja als Journalisten oder als Autoren, jetzt nicht als Fiction Authors, und das ist auch ein Thema, über das ich gerne sprechen möchte, warum es so wenige Sport-Fiction-Bücher gibt. Ja, es gibt dauernd Fiction-Bücher über Religion oder Politik und alles. Jede Woche kommt da irgendwas raus. Ein gutes Fiction-Buch über Sport gibt es nicht viele, nicht? North Dallas 40, The Great American Novel, da gibt's welche, die sind super. Aber insgesamt gibt's da wirklich nicht viel. Und was ihr sagt, das macht mir ja auch Hoffnung, dass wenn es um die Nischen geht, dann sind ja gerade wieder die Journalisten gefragt und die Autoren und nicht die Blogger.
Also, ich kenne wenige gute deutsche Golfblogs, sage ich jetzt einfach mal. Es mag sie geben, dann sind sie mir noch nicht untergekommen. Bitte, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer, oder wenn ihr was habt, gern zuschicken.
Blogger. Ja.
Über Blogger, schickt es mir zu. Ich kenne keinen, deswegen bin ich da relativ entspannt. Michael, hast du einen Blogger, wo du sagst, ja, der oder die schreibt super auf Deutsch, hat einen super Blog? Also mir kommt keiner in den Sinn. Und was Nischen angeht, ich als Golfjournalist bin ja schon sozusagen eine Nische oder als Golfautor. Ich habe eine Nische besetzt, indem ich viel über mein Spiel schreibe und über mein Streben nach besser werden. Das war eine ganz große Nische vor 20 Jahren. Heute gibt es ein paar mehr, die das machen. Aber solange es funktioniert und solange die Leserinnen und Leser glücklich sind, mache ich natürlich gern weiter. Also und was das, was die Sports Novel angeht, hast du natürlich völlig recht und tatsächlich bin ich gerade dran.
Na wenigstens.
Golf oder Sport?
Oh.
Golf.
Das ist schön, aber ich meine, schönes Randthema in Deutschland, wenn du mit, also Golf darfst du natürlich einer deutschen Lektorin in einem großen deutschen Verlag niemals vorschlagen, die. Es wird nicht funktionieren, aber ich versuch's mal.
Aber hat das Bloggen, also jetzt nicht, und es muss ja nicht nur Golf sein, hat das Medium, was für einen Einfluss hat er auf den Journalismus? Denn anscheinend lohnt sich Bloggen ja. Es ja, lohnt sich ja. Die Leute, okay.
Also in meiner Wahrnehmung, das ist mit Bloggen oder auch Journalismus im Allgemeinen, wir reden über, sind Pauschalitäten. Es kommt immer darauf an, wer bloggt. Es gibt Journalisten, die bloggen.
Mhm.
Und das tun sie gut. Und das tun sie im Rahmen einer gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht, nennen wir das mal so. Wir dürfen eins immer nicht vergessen. Wir sind Golfschreiber. So, wir sind nicht Politik, wir sind nicht Wirtschaft. Wir können auch schon mal die journalistischen Darstellungsformen vermischen. Wir können schon mal ein bisschen Glosse reinbauen. Wir können dies und das machen. Wir sind da in einem anderen, nicht in einem solchen Spannungsbogen wie als politischer Berichterstatter oder als wirtschaftspolitischer Berichterstatter oder ähnliches. Also nach dem Motto, wir können auch mal fünfe gerade sein lassen. Das heißt, der Maßstab, den man anlegt, ist ein bisschen weicher. Ich bin Journalist alter Schule. Ich habe immer noch die Unterschiede gelernt. Kommentar, Meldung, Glosse, Kolumne, Reportage, Feature, Essay, was auch immer. Und jedes hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und es war früher, wurdest du von deinem zuständigen Redakteur auf die Finger gehauen, wenn du das miteinander vermengt hast oder wenn dir da irgendwas durcheinander geflutscht ist. Das ist heute nicht mehr so in diesem großen Brei an Medienschaffung und Medienmache, die wir haben. Es ist aber auch nicht schlimm, weil wir reden nur über Golf, nicht über Politik, Wirtschaft oder was auch immer. Von daher ist es völlig in Ordnung. Ich glaube, man muss es rumdrehen. Wenn der Blog gut gemacht ist und ein gewisses journalistisches Handwerkszeug hat und gewissen journalistischen Standards erfüllt, dass kritisch gefragt wird, dass ich merke, wenn ich es lese, dass eine Substanz dahinter ist, dass Fachwissen dahinter ist, dass jemand weiß, wovon er spricht. Und wenn er das noch halbwegs in vernünftig aneinandergereihte Worte verpacken kann, ohne dass ich das Gefühl habe, er hat einen englischen Text durch Google Translate gejagt und nur noch ein bisschen mit der Streusandbüchse noch ein bisschen die Orthographie geweihraucht.
Was gibt's?
Dann ist es gut und die gibt es und Stefan hat völlig recht. Wir sind mit Golf schreiben in einer Nische. Der eine auf seine Art, der andere, Stefan ist ein Autor, hat er eben selber gesagt, du machst die Novelle. Ich könnte dir die Frage, warum es so wenig fiktionale Golf-Stories gibt, könnte ich dir damit erklären, dass die meisten, die über Golf schreiben, klassische Reporter sind. Gib uns ein Thema und wir schreiben drüber. Mhm. Ja, gib mir drei Stichworte und ich schreibe dir das Buch. Ich bin aber kein, ich bin keine Joanne K. Rowling, die eine Fantasiewelt entstehen lässt. Das habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich habe ja nun lange genug Jahre Zeit gehabt. So, das kann ich nicht gut. Ja. Gib mir irgendeinen, ich sage mal, gib mir so eine Nuss, so eine Bohne, die ich einpflanzen kann, und dann zauber ich da auch eine hoffentlich gute Story raus. Die kann auch sehr lang werden. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum es so wenig Fiktion gibt. Weil diejenigen, die über Golf oder über Sport schreiben, in erster Linie Reporter sind, von ihrem Werdegang her, in der Wolle gefärbt. So, das sind keine Autoren. Aha. Ganz andere, die auch für sich, glaube ich, nicht, Stefan, einen anderen Kosmos haben. Ich bin schon gelegentlich, wenn ich schreibe, ein ganz schöner Spinner, aber das ist nochmal was anderes. Ich brauche immer einen Faden, den ich mir greifen kann und wo ich dann anfangen kann, was draus zu stricken.
Interessanterweise, ganz kurz, weil ich da einmal eine Sache noch zu dieser Fiction-Frage nochmal hätte. Interessanterweise scheint mir es so zu sein, dass die besten Geschichten, die fiktionalisiert sind und die erscheinen, tatsächlich auf Fakten basieren. Also ja. Die besten Golfromane, die ich kenne, also ich mag die Mark Frost-Sachen sehr gerne. Mark ist den meisten Leuten eher wohl bekannt als der Schöpfer von Twin Peaks mit David Lynch zusammen. Ja. Und er hat damals The Game geschrieben, The Greatest Game Ever Played. Nee, The Match heißt das andere, über quasi den Beginn des professionellen Golfspiels, und hat mit unglaublich viel Faktenwissen, aber auch mit einem unglaublichen Gespür für Dramaturgie diese Geschichten zu Papier gebracht. Und wenn ich zunehmend darüber nachdenke, sind die meisten Romane tatsächlich, die sich mit Golfspielen beschäftigen, Romane, die sich auf diese Faction-Geschichten aufbauen, also nicht Faction, Entschuldigung, auf Fakten basieren, ja. Das nur kurz als Einwand und als Empfehlung, Mark Frost immer wieder super zu lesen.
Faction ist ja eine gute Wortschöpfung, es passt perfekt. Ja, auf faktenbasierende Fiktion, daraus kannst du Geschichten spinnen. Das trifft ziemlich gut, glaube ich.
Ja, aber ich wollte nicht die Fähigkeiten oder die Kenntnisse von Bloggern in Frage stellen, als ich gefragt habe, was sind die Auswirkungen des Bloggens auf den Journalismus. Mich interessiert, welche Auswirkungen jetzt der bezahlte und der unbezahlte Content auf euch als Schreiber oder Journalisten hat. Denn das Bloggen, da drücke ich einen Knopf und dann ist es da. Da muss ich nicht irgendwie was bestellen oder ein Abo machen oder mir was kaufen gehen. Wie beeinflusst euch das, dass es jetzt, dass diese Sachen, auch wenn sie von Leuten geschrieben werden, die Kenntnisse haben und die Fähigkeiten haben und die wissen, was sie tun, auf einmal umsonst available ist?
Ich merke in meiner Arbeit tatsächlich wenig Auswirkungen, weil ich wahrscheinlich in der Nische noch mal eine Nische bin, muss man irgendwie so sagen. Also ich glaube aber, dass es Leuten wehtut. Sagen wir mal so, bis vor wenigen Jahren, wenn du dir einen neuen Driver gekauft hast, hast du natürlich dir eine Golfzeitschrift vorher gekauft. Eine deutsche oder eine amerikanische, wo die Testberichte drin waren. Mhm. Das wird inzwischen, vor allen Dingen, wenn du der englischen Sprache mächtig bist, und das ist nun mal jeder unter 55, 60, das wird abgenommen. Es gibt, keine Ahnung, es gibt MyGolfSpy, aber es gibt natürlich auch wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich sehe da keinen Haken. Die testen das wirklich sehr, 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 sehr gut. Es gibt natürlich auch, keine Ahnung, die Goldlist von Golf Digest ist meines Wissens oder die Hotlist ist, glaube ich, jetzt auch komplett im Netz verfügbar. Es war mal kostenpflichtig, aber ich glaube, das haben sie auch sein lassen. Das scheint den Zeitschriften weh zu tun, allerdings nicht in einem Maße, dass es zum Beispiel, und ich sage es jetzt ganz vorsichtig, wie gesagt, ich bin Autor und nicht Redakteur, ich sitze also nicht bei meiner Zeitschrift Golf Magazin, aber es hat glücklicherweise keine Auswirkungen auf mein Standing und offenbar auch noch nicht auf die Verkaufszahlen. Das ist einfach so. Dass die goldenen Jahre im Golfjournalismus, wenn es sie denn je gegeben hat, vorbei sind, okay, klar. Dass wir mit weniger Leuten, das ist in jeder Redaktion dieser Welt so, ob Golf oder nicht, dass weniger Leute mehr machen müssen, Michael, ich glaube, das kannst du auch bestätigen.
Ja.
Aber insgesamt glaube ich schon, dass dass Magazine oder auch gut gemachte Webseiten immer noch so einen Mehrwert offerieren, dass wir uns erstmal keine Sorgen machen müssen. Und nochmal, reine deutsche gute Golfblogs, mir sind keine bekannt. Kann aber auch meine Ignoranz sein, ich lasse mich gern belehren.
Also ich unterschreibe das so, wie Stefan das gesagt hat. Ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt von Blogs. Ich glaube, und ich versuche es wieder nochmal andersrum zu drehen, weil das genau ein Bereich von Öffentlichkeitsarbeit, sagen wir, oder Öffentlichkeitssuchen ist, das mit dem Journalismus, so wie ich ihn gelernt habe, so wie ich ihn verstehe und so wie ich ihn lebe und arbeite, auch nichts zu tun hat. Du hast ein gutes Beispiel genannt, Stefan. Neuer Driver, Driver-Test, was auch immer, kann man sich alles im Internet angucken. Testberichte, auch die Tatsache, dass Nachrichten in dieser modernen Welt 4.0 virtuell, in der wir sind, über Twitter und was weiß ich, schneller verbreitet sind, als ich drei Sätze drüber zu schreiben in der Lage bin, weil ich auch nicht jeden Tag und jede Stunde und jede Sekunde an meinem Handy sitze und Twitter verfolge. Was all die Blogs und all diese Nachrichten vervielfältiger, und ich glaube, da kommen wir dann an den Unterschied, nicht leisten können, erstens aufgrund der beschränkten Kapazität des Mediums, aber auch aufgrund von Hintergrund, Sachverstand, Expertise, ist das, was wirklich guten Journalismus ausmacht. Nämlich ein ganz klein wenig auch die Dinge, die Welt, über die wir da schreiben, zu erklären. Kausale Zusammenhänge zu knüpfen, Dinge mit einzubeziehen, die nicht in der Nachricht drinstehen. Ich komme da gleich, ich habe gleich ein ganz aktuelles Beispiel dafür. Analysen zu machen, mal auch interdisziplinär zu denken. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass ein Jay Monahan sich gegen LIV Golf auf die Hinterbeine stellt, obwohl er einen College-Abschluss in Geschichte hat und eigentlich wissen müsste, dass es diesen wunderbaren Spruch antiker Strategen gibt, der da heißt, wenn du sie nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihnen. Er hat immer gesagt, ich kann sie nicht besiegen, aber er versucht es bis zum heutigen Tag. Es wird nicht funktionieren, das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber solche, ich sag mal, Nebenäste aufzumachen, solche kausalen Zusammenhänge zu knüpfen, solche Dinge einfließen zu lassen in Texte oder in die Arbeit, die man macht. Und da gibt's tausende von Beispielen, wo ich sage, danke Stefan, ja, wir müssen uns da, wenn wir wirklich, wir wissen, das nehme ich jetzt auch für uns in Anspruch und da klopfe ich uns jetzt hier allen auf die Schulter, wir wissen, worüber wir reden. Wir wissen, was wir können und wir beherrschen unser Metier, sowohl die handwerkliche als auch die kreative Seite der ganzen Geschichte. Und das ist etwas, was ein Blog oder ein Influencer oder auch ein Twitter oder was auch immer, die in puncto Aktualität und schnell mal was rausgerotzt, entschuldigt den Ausdruck, sind die an Schnelligkeit nicht von uns nicht zu schlagen, aber durch die Begrenztheit des Mediums ist das für mich eine Nische. Und alles, was wir bisher besprochen haben, spricht ja dafür. Der Erfolg als Buchautor, die Coffee Table Magazines, die wieder reüssieren, das Storytelling, alles passt in diese rein. Und es gibt irgendwo, genau wahrscheinlich wie bei LIV Golf und der PGA Tour, auf Dauer eine Koexistenz. Man bedient sich der Schnelligkeit und der Blogs und der Twitter-Nachrichten und der 240 Zeichen, wenn man, oder 280 Zeichen, wenn man schnell informiert werden will, und hoffentlich hat man genauso viel Muße, sich mit dem, was Stefan schreibt oder was ich gelegentlich schreibe oder Marc schreibt, dann vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Sessel zu lehnen und zu sagen, so, jetzt genieße ich mal, jetzt lasse ich mich mal vielleicht auch ein bisschen in eine andere Welt versetzen, verführen, etc. etc. Ich glaube, da ist irgendwo, dazwischen ist irgendwo der Weg, den das Ganze nehmen wird.
Ja, gutes Beispiel mit LIV Golf. Also ich kann da nur für die deutschsprachigen Medien sprechen, aber wenn du darüber wirklich die Hintergründe wissen wolltest, dann musstest du bis heute auf die traditionellen Medien zurückgreifen. Also genau. Ein Blogger, der über die Hintergründe und wirklich die tiefen Hintergründe von LIV schreibt, also mir ist er noch nicht untergekommen, es würde mich jetzt auch wundern, hätte ich den übersehen. Also Tatsächlich, Michael, das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil 2022 war ja nun wirklich eines der ereignisreichsten Jahre der Golfgeschichte. Das muss man wohl so sagen. Eine neue Tour aus dem Nichts, die fast alle die 6 von 10 Top-10-Spielern abgreift oder was auch immer. Da die Hintergründe mal aufzudröseln. Wir sind auch noch lange nicht am Ende. Das geht ja noch runter weiter. Aber dazu braucht es dann tatsächlich den langen Atem der traditionellen Medien, ne?
Ja, und zu wissen, worüber du redest, auch Rückblicke zu schaffen, zu sagen, wie war das eigentlich, als die PGA-Tour entstanden? Das haben wir ja alles schon mal gehabt. Ja. Angefangen damit, dass Greg Normans
World Tour.
Und das weiß ja heute keiner mehr. Da bin ich dann auch wieder derjenige, der sagt, die Gnade der frühen Geburt, ja, so, oder die Liebhaberei zum Buch. So, mich hat mal ein ganz junger Kollege gefragt, der sagte, woher weißt du das alles? Ich sage, da gibt es so eine Institution, die nennt sich Buch. Da sagt er, aha, so, ja, sag ich. Und davon, der Trend zum Zweitbuch, der ist unschlagbar, den muss man immer verfolgen. Also das ist so. Und er sagt, ja, was soll ich denn tun, um guter Journalist zu werden? Da sage ich, nett, dass du mich das fragst, danke für die Blumen. Lesen, Sprache inhalieren, Worte inhalieren, Gedanken inhalieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Das Fachwissen, das Handwerkszeug ist, kannst du oben drauf packen, aber das muss das angefixt sein, das ins Blut übergehen geht's dir, wenn du liest, wenn du schreibst, wenn du redest, wenn du liest und immer in der Reihenfolge.
Ja. Macht die deutsche Sprache das Schreiben über Golf besonders schwer?
Nein. Manchmal genieße ich es, die Engländer zu lesen, weil die das anders auf den Punkt bringen. Die haben aber auch teilweise einen anderen Schreibstil oder die Amerikaner. Da ist die Sprache etwas einfacher, du kannst Dinge prägnanter bringen, die haben auch andere Wortschöpfungen, als es bei uns zugelassen ist, aber wer wäre ich, dass ich mir über die deutsche Sprache schimpfe, mit der ich, wie man mir gelegentlich nachsagt, viel zu viel rumjongliere.
Also ich bin auch ein großer Fan der deutschen Sprache, aber Michael hat ein Stichwort gebracht, die englische Sprache ist wahnsinnig, wahnsinnig prägnant. Man sagt zum Beispiel, Drehbuchschreiben ist im Englischen viel einfacher, weil die Dialoge viel besser sind. Die Tarantino-Dialoge sind im Englischen nochmal viel, viel toller. Ich habe da zwei tolle Beispiele, ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Es gibt zwei englische Sprichworte, die sind im Deutschen 4-mal so lang. Das eine ist, what goes around comes around. Wahnsinnig gut. Und natürlich, once bitten, twice shy. Im Deutschen, ja. Im Deutschen, gebranntes Kind scheut das Feuer. Also wahnsinnig. Und what goes around comes around, noch komplizierter. Wie man in den Wald hineinruft, so schnell. Well, hell. Das kriegst du nicht bei Tarantino unter.
Richtig, ja.
Da ist die englische Sprache, was so auch übrigens, ich war, als England ausgeschieden ist, jetzt bei der WM, war ich sofort auf den englischen Boulevard-Medienseiten.
Ja.
Wahnsinnig gute Überschriften. Einer hat geschrieben, over and out, wegen des Harry Kane, der in die Wolken. Dann einer, Harry Payne, klar. Okay. Aber es war einfach richtig, richtig, richtig gut. Und da hat die englische Sprache schon, sagen wir mal, gewisse Vorzüge. Dafür ist die deutsche Sprache natürlich, wissen wir ja alle, viel, viel üppiger, opulenter, fantasiereicher. Also beides hat seine Vorteile. Aber so Drehbuch schreiben wäre schon im Englischen viel, viel leichter. Und Sprichwort, Lexikon.
Ja, und Wortschöpfungen. Wortschöpfungen gehen im Englischen besser als im Deutschen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Muss man wirklich sagen.
Und
das Home und Out ist als Headline. Ist,
ich hatte eher an das Fluchen auf dem Platz gedacht.
Da musst du nach Frankreich oder nach Italien.
Oh,
wenn du mit Franzosen spielst, die fluchen, das ist zwar ein Wort, aber sie fluchen ununterbrochen. Also zumindest habe ich das so in Erinnerung.
Mr. Horiner.
Ich fand das hochgradig aufregend hier. Das fand ich extrem
angenehm. Immer noch. Ich bin hier also am Schwitzen.
Da ist der
Bürgermeister hier die Heizung unter die
ausgezogen. ich weiß es nicht. Also für mich ist es ein unglaublich schönes Gespräch gewesen, weil es unfassbar viel Mut gemacht hat nochmal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit drei Leuten darüber zu sprechen, dass
Print definitiv nicht tot ist, dass nicht alles ins Internet verlagert werden kann, dass wir alle Papier in die Hand nehmen wollen, dass das, sagen wir mal, das denkende Kollektiv ein Zukunftsmodell für die Schreiberei für uns alle sein kann, hat mir unglaublich gefallen und ist auch etwas, was ich in genau dieser Konstellation ja auch gerne nochmal machen möchte.
Also ich bin noch lange nicht fertig heute Abend.
Ja, ich habe nur jetzt versucht, irgendwie so ein Zwischenresümee zu.
Das hast du auch.
Aber du weißt ja, wir haben ja eigentlich auch so eine Regel, nicht allzu viel Hammer. Länger als eine Stunde.
Aber wenn du jemals noch, eingehalten.
Nein, wenn du noch, weißt du, solange wir sie beiden noch haben, dann lassen wir sie auch nicht gehen, Frank. Ja,
also
ja,
gar nicht.
Weißt du, bevor wir die wieder zusammenkriegen, können ja wieder Monate.
Auf dem Golfplatz, das wäre doch was.
Ja, das wird auf jeden Fall in Grado, in der Nähe von Grado, so irgendwo in der Nähe von
Venedig. Irgendwo, also. Übrigens soll ich dich, Marc, vom Doc Lohne, von Michael Timpus grüßen. Er hat deinen Film gesehen, den du da im Creek von Carnoustie gedreht hast.
Ach so, ja.
Und das hat ihm wohl gefallen.
Beinahe ein Jugendwerk.
Es gibt einen Film, ist auf YouTube bestimmt, denke ich, wo Marc Horiner in Jean van der Velde Look im Creek auf der 18 steht in Carnoustie, richtig?
Ja, es ist tatsächlich ein kleiner Film, den wir damals gemacht haben für die Region Tay Country. Das war ist der Versuch, Carnoustie und aber auch Teile von Fife gemeinsam als Destination zu vermarkten. Und da waren wir dann im Auftrag dieser Organisation unterwegs und ich durfte tatsächlich an verschiedensten Tagen mit ganz wunderbaren Leuten verschiedene Plätze aufspielen und habe mit Alan Tate, das wird vielleicht dem einen oder anderen hier wenig sagen, aber Alan hielt jahrelang, ich glaube 20 Jahre lang, den Platzrekord. Und he's a big beefy fucker. Also ist richtig, also richtiger, so ein Berg, ein Golfer vor dem Herrn, herrlich. Und und der schickte mich dann in diese Situation rein und ich habe den zuständigen Director wirklich in den Wahnsinn getrieben, weil ich sollte quasi die Jean van der Velde Route nehmen auf dem Weg zum 18. Und es ist mir nicht gelungen, meinen Schlag ins Wasser zu setzen.
Wenn man es halt
unlike at Green Eagles, Michael. Ne?
Ja, genau. Aber es war so.
Da konnte das gut.
Der Regisseur hat es nicht verstanden, dass es für den Golfer quasi eine nicht umsetzbare Aufgabe gewesen ist, den Ball bewusst ins Wasser zu spielen. Also, es ist ja eigentlich einfach. Sagst du, hast 100 Meter, dann spielst du halt deinen Wedge da rein. Ja, Punkt. Ja. Ging nicht. Also das irgendwas war im Kopf nicht in Ordnung. Gut, da war vieles im Kopf nicht in Ordnung.
Das war schon eine Ausnahmeerscheinung.
So. Wenn der Heune das nicht kann, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, als Leser mache ich dann den Deckel drauf. Meiner Meinung nach sollen Golftexte, ganz egal wo sie sind, Golfer und Nicht-Golfer gleichermaßen mit dem Feeling, mit dem Geruch, mit dem Sound, mit dem Nervenkitzel von diesem Spiel fesseln. Egal wo, auf dem Blog, in einem Buch, in der Zeitung, egal wo. Und Stefan und Michael machen das auf Deutsch, was für mich was ganz Besonderes ist. Und ich habe mich tierisch gefreut, als ihr beide einzeln hier wart. Und Michael, du warst ja jetzt schon ein paar Mal hier und wir haben uns ja auch schon auf dem Golfplatz getroffen. Also es bedeutet mir persönlich unheimlich viel, mit euch darüber zu reden. Und dann unter dem Flügel meines Co-Conspirators, Mr. Horiner, macht das besonders viel Spaß. Danke, dass ihr heute hier wart.
Wir danken, dass wir hier sein durften.
Herzlichen Dank für die netten Worte. Schöne Grüße an alle.
Marc, I'm Frank Forster.
I'm Marc Horiner.
To the Linksland.
To the Linksland.
Merry.